Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sitzen hier Dienstagabend mit den ganz, ganz frischen Eindrücken davon, ja, was da heute Abend passiert ist in Herningen bei der Neuauflage des Olympischen Finals und es ein ähnliches, deutliches Ergebnis gegeben hat wie vor wenigen Monaten in Paris. Darüber wollen wir reden. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und ich begrüße ganz wieder herzlich meinen Geschäftskollegen Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Ernüchternder Eindruck würde ich mal eröffnen.
Definitiv. Also ich hatte mir so, als das so losging, habe ich so gedacht, okay, vielleicht kann man ein bisschen überraschen. Wir hatten es auch gesehen, denn Lukas Stutzke kam in Abwehr mit rein. Okay, das spielt vielleicht ein bisschen so wie Hannover, so ein bisschen so eine offensive Abwehr und so. Aber ich habe so irgendwie den Eindruck gehabt, so, dass die Abwehr eigentlich so die ersten 30 Minuten eigentlich nur da war. Also du hättest auch Fahnenstand hinstellen können, war mein Eindruck. Die hätten nicht viel besser gemacht, so war mein Gefühl.
Ja, das Ergebnis spricht eigentlich schon Bände und ziemlich genau dafür, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass die Abwehr das große Problem war, weil wir haben 30 Tore gegen Dänemark geworfen. Finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt, weil die Dänen auch eine beinharte und echt gute Abwehr stellen, gerade im Rückzugsverhalten stark sind, aber 40 Tore darfst du meiner Meinung nach auf dem Niveau mit den Ansprüchen, die deutsche Nationalmannschaft hat, nicht kassieren und absolut unterirdische Leistung in der Abwehr meiner Meinung nach. Gerade in den ersten 15, 20 Minuten die Deckungsidee mit Fischer und Stutzke anzufangen, dann spielt doch bitte auch die etwas offenere Deckung. Dann überrascht man die Dänen halt vielleicht mal damit, aber man hat es nicht getan. Und es war eine Katastrophe. Also gerade die ersten 10 Minuten haben die Dänen durchgehend über den Kreis gespielt, Stutzke, Fischer, mit einem Fehler nach dem anderen wirklich, ne? Sich mit einer Passtäuschung, einer Wurffinte einfach sofort zwei Spieler binden lassen und so auf so Bauerntricks reingefallen. Also in den ersten 10, 15 Minuten war ich wirklich von der Abwehr wirklich tief enttäuscht, muss ich sagen. Ich finde, die deutsche Mannschaft hat sich dann ein bisschen gefangen, aber die ersten 10, 15 Minuten waren vom Ergebnis her gar nicht so Katastrophe, aber das lag auch daran, dass auch von den Deutschen fast jeder Angriff ein Tor war, ne? Die Torhüterleistung war auch unterirdisch und es war am Anfang einfach ein Scheibenschießen gefühlt.
Ja, definitiv. Also ich fand es wirklich so eklatant, wie man wirklich überrannt worden ist eigentlich. Weil ich meine, du weißt ja, was auf dich zukommt. Du hast es gesehen in Paris, was auf dich zukommt. Und es ist genau wieder passiert. Du wurdest einfach überrollt von dem dänischen Zug. Es war einfach so. Die sind da wie ein TGW, zack, über dich drüber. Das war denen egal. Und wir haben da irgendwie so teilweise, hatte ich den Eindruck, so staunend nebenbei gestanden und gesagt so, wow, das hat ihn jetzt aber schön gespielt. Und der ist auf einmal frei. Warum habe ich den jetzt nicht gedeckt? So, wo ich mir denke, so, Leute, ihr wisst, was ihr kommt. Ihr kennt jeden einzelnen Spieler, der euch gegenüber stand, kennt ihr aus der Bundesliga quasi.
Ja, total.
Also, warum könnt ihr es nicht besser verteidigen? Warum kriegt ihr es nicht hin, dass ein einfaches Stoßen in die Abwehr reicht, um eine Lücke zu schaffen, wo ein LKW durchfahren könnte? Und ich war schockiert, was die da gemacht haben in der Abwehr. Also, dass das unser eigentliches Prunkstück war, konnte man in dem Spiel überhaupt gar nicht erkennen.
Was ich ein bisschen schade finde, muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich hatte gehofft, nach den Erfahrungen im Finale von den Olympischen Spielen und mit dem Wissen, dass das Spiel jetzt heute nicht das Endspiel wirklich um den Einzug ins Viertelfinale sein wird, sondern dass das eben das Spiel gegen die Italiener sein wird, beziehungsweise... Also,
was ja, auch gegen, wild ist, aber da reden wir gleich drüber.
Ja, gegen die Tunesier brauchen wir nicht drüber reden, also die zwei Punkte müssen, sind Pflichtpunkte, aber dass es in diesem Spiel nicht um ein Weiterkommen oder um ein Scheitern gehen wird, da verstehe ich nicht, da hätte ich mir einfach eine Idee erhofft, eine neue Idee, eine andere Deckungsformation, etwas Besonderes, etwas, wie können wir eine Mannschaft, die seit jetzt 32 Weltmeisterschaftsspielen nicht mehr verloren hat, die alles gewinnt, wie können wir diese Mannschaft mal versuchen, vor eine Herausforderung zu stellen? Und was ist die Lösung? Man stellt einen durchschnittlichen Bundesligaspieler Lukas Stutzke in den Mittelblock. Das ist die Lösung. Der Mann tut mir sowas von leid. Der war ja heillos überfordert. Also das kann ich ihm ja gar nicht vorwerfen, aber der ist da sowas von fehl am Platz gewesen. Der war sowas von heillos überfordert. Und ganz ehrlich, was die Abwehrarbeit angeht, muss ich sagen, ist es bei der deutschen Nationalmannschaft in diesem Turnier ein Rückschritt im Vergleich zu den Olympischen Spielen.
Und was ich eigentlich so eklatant finde, ist eigentlich, dass wir es nicht hinkriegen, mal auch ein anderes System zu spielen. Weißt du, was
ich meine? Das meine ich ja, genau das meine ich ja. Genau das will ich ja sehen. Ja. Versuch es doch gegen Dänemark, wo du weißt, du kriegst auf den Sack. Ja, mit einer so. 6-0, das wird nichts.
Ja.
Aber es wird nicht gemacht.
Genau, mach doch einfach mal was Verrücktes, so ein Spiel von der ersten Minute an Manndeckung gegen Matthias Gitzel. Dann lass mal gucken, was die Dänen machen dann. Mach doch mal so, genau sowas, womit sie nicht rechnen. Spiel einfach mal was Verrücktes. Und das ist einfach so. Ja, und dann höre ich einen Bundestrainer und sagt so: Ja, so die ersten 45 Minuten hatten wir schnelle Beine in der Abwehr. Denke ich mir so: Also bei den Lücken haben wir keine schnelle Beine. Und das Rückzugsverhalten der deutschen Mannschaft. Über das müssen wir auch nochmal reden. Also das hat mir heute auch wieder gar nicht gefallen. Gegen uns kannst du schnell in Mitte laufen, wie du möchtest. Da kriegt keiner irgendwie was hin. Die drehen sich da alle irgendwie um und traben da irgendwie so langsam zurück und lassen sich da regelmäßig überlaufen. Also langsam müssen die Jungs jetzt mal ein bisschen aufwachen, finde ich jetzt, und sich mal ein bisschen mal an die eigene Nase fassen. Du kannst verlieren, definitiv. Möchte nicht bestreiten, du kannst auch gegen Dänemark verlieren, gar kein Problem. Aber du solltest dich zumindest wehren. Und das, was ich in der ersten Halbzeit gezeigt habe, 24 Gegentore, das war sich ergeben und nicht wehren.
Ja, also ich finde, die Körpersprache gerade der Mannschaft hat irgendwie, die hat mich nicht abgeholt, ne? Und man hat einer Person hat man das richtig angesehen, dass es sie auch richtig fuchst und es sie richtig sauer macht, nämlich Andreas Wolf, finde ich.
Ja.
Dem hast du angesehen, dass der kurz davor war, ein, zwei Leuten vor ihm den Kopf abzureißen. Der hat den Kopf geschüttelt und war so sauer die ganze Zeit. Der hat ja in einer Tour nur freie Dinger kassiert. Dass der dann natürlich da steht und sich darüber aufregt, was die Vorderleute da verzapfen, wenn er die ganze Zeit aus 6 respektive eingesprungen aus 5 oder 4 Metern die Bälle um die Ohren gewichst bekommt, das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Und,
Ja, bei Spät war es nicht anders, war genau dasselbe.
Nee, bei Spät war es überhaupt nicht anders, natürlich. Aber der David Spät ist natürlich noch nicht in der Position, klar, dass er diese Körpersprache an den Tag legt wie Andreas Wolf, der schon ziemlich klar gemacht hat, dass das, was da vor ihm stattgefunden hat, dass ihm das gar nicht gefallen hat. Wo er auch allen recht so hat, weil er und David Spät ja auch in den letzten Spielen, ne, teilweise Matchwinner waren.
Ja, also ich fand's, also wie gesagt, man kann verlieren und das will ich auch gar nicht böse machen, aber es kommt halt immer auf die Art und Weise an. Und wenn ich dann Benjamin Chantor höre, wo er sagt, ja, mich ärgern sogar nicht die 17 tollen Momente von Gitzel, sondern die 2 Schlagwürfe, die sollte beides gleich ärgern. Weil klar, Gitzel mit seiner Magie, die er auch wieder heute an den Tag gelegt hat, 10 von 12, 11 Assists, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, definitiv. Aber auch das, darauf kann man sich einstellen. Und darauf kann man Mittel und Wege finden, um das zu stoppen. Das schaffen Teams in der Bundesliga. Dann kann man sich auch mal was einfallen lassen und sich mal hinterfragen, ob man taktisch nicht mal was Verrücktes ausprobieren kann. Denn auch gerade, ich habe das Interview gelesen mit Heiner Brandt, wenn der Heiner Brandt sagt, dass wir offensiv keine spielerischen Mittel haben, ist das auch sehr deutlich. Wobei, in diesem Spiel, Robin, hat es zumindest funktioniert. Ich meine, 30 Tore gegen Dänemark musst du erstmal werfen. Emil Nielsen hat keinen einzigen Ball gehabt, also ich glaube 3 Bälle hat er gehalten am Ende, nachdem er ja vorher irgendwie eine Quote von 45% hatte. Also zumindest das lief gut, auch wenn natürlich auch da die dänische Abwehr vielleicht nicht auf dem Niveau war, aber gut, mussten sie am Ende ja auch nicht, wenn man ehrlich sind.
Ja, absolut. Also im Angriff fallen mir 2 Spieler ein, die ich, also ne, wir haben jetzt natürlich irgendwie, was machen wir jetzt? Wir sind jetzt 10 Minuten drin ungefähr.
Und reden nur Schlechtes.
Und haben nur Schlechtes besprochen, was bei einer 10-Tore-Niederlage mit 40 Gegentoren auch vollkommen in Ordnung ist. Absolut. Wir wollen hier nichts schönreden. Aber gerade vorne haben mich 2 Spieler, sage ich mal, dann doch, da kann ich was Positives rausziehen. Wir haben ein bisschen Kontakt gehabt, du und ich, während des Spiels. Da hatte ich nach 15 Minuten geschrieben, dass ich das Gefühl hatte, dass Julian Köster sich als einziger gegen diese Niederlage stemmt. Ne? In den ersten 10, 15 Minuten war Julian Köster für mich vorne im Angriff ein absoluter Motor. Hat sich die Würfe genommen, hat sich ein Herz genommen und ist vorangegangen. Irgendwie Juri Knorrs Tag war es nicht unbedingt. Renas Uschins Tag, na, weiß ich auch nicht, ey. Viele unglückliche Anspiele an den Kreis, technische Fehler. Aber gerade in den ersten 15 Minuten, wie gesagt, fand ich Julian Köster gut. Ne? Auch wenn er in der Abwehr nicht unbedingt die Leistung gezeigt hat, die er sonst kann, ist er vorne im Angriff vorweggegangen und hat gezeigt, was er kann und hat gesagt, ich will hier nicht auf die Fresse bekommen, ich will mich dagegen stemmen, hat sich voll reingehauen. Das hat mir gut gefallen von der Körpersprache her. Und dann in der zweiten Halbzeit hat mir besonders gut gefallen, beziehungsweise schon gegen Ende der ersten Halbzeit, Luka Witzke, der für mich durch die Bank generell bei dieser Weltmeisterschaft für mich so ein bisschen der positive Spieler, der hervorzuhebende Spieler, gerade Rollenspieler im deutschen Team ist. Das sind so für mich die beiden Lichtblicke in einem Spiel, das einfach ja nicht so hätte laufen dürfen in meinen Augen.
Nee, definitiv nicht. Aber ich bin auch bei dir. Also ich fand auch, dass Witzke da noch wirklich dann auch Wirbel gemacht hat. Auch in der zweiten Halbzeit fand ich ihn auch echt gut. Ist selbst aufs Tor gegangen, hat Lücken gesucht, hat seine Teamkollegen, finde ich, auch gut in Szene gesetzt. Also war da schon wirklich sehr, sehr umtriebig und hat es auch wirklich dann auch ja aufgefangen, dass halt Juri Knoll vielleicht mal nicht seinen überragenden Tag hatte, was ihm auch absolut zusteht. Wie gesagt, ist natürlich blöd, dass du es in so einem wichtigen Spiel hast, aber hey, der hat bisher dieses Turnier so stark gespielt und in seinen anderen Spielen echt den Arsch geritten, dass wir das Spiel nicht verloren haben. Dass der mal einen schlechten Tag hat, ist halt einfach so. Das
passiert ja immer mit den besten Spielern. Absolut. Und am Ende, du hast gesagt, in so einem wichtigen Spiel, am Ende muss das Spiel ja gar nicht wichtig gewesen sein. Ja. Ne? Also K.O.-Spiele kommen noch und abgerechnet wird am Ende. Also am Ende hast du hier 2 Punkte verloren, hast mit 10 den Hintern voll bekommen. Aber vielleicht am Ende kann es auch egal sein. So, ne? Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Was mich, 2 positive Sachen im Angriff schon genannt habe, was mich ein bisschen, ja, fast schon schockiert hat, muss ich sagen, was bei den Olympischen Spielen noch echt eine absolute Waffe war, war unser Spiel über den Kreis und die Effektivität vom Kreis. Und die ist in diesem Turnier unterirdisch. Johannes Goller und Justus Fischer schmeißen die Dinger am Tor vorbei, auf den Torwart drauf. Ich kann es fast nicht fassen. Also irgendwie verstehe ich es nicht ganz. Der erst gerade direkt das Spiel eröffnet, dass der Fischer einen Ball wirklich einen halben Meter rechts übers Tor zimmert. Frei vom Kreis. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, definitiv. Kreisspiel hatte ich mir auch schon gesehen. Ich finde, dass man es erstens für die Qualität, die wir auf der Position haben, eigentlich zu wenig hinkriegt, die Kreisläufer frei zu spielen. Das ist in der Tat etwas, wo ich mir auch schon noch Gedanken mache. Man hält die Kreisläufer ja relativ viel mittig und setzt sie nicht mehr irgendwie auf mal einen Halbspieler oder sowas. Das wäre, wenn man vielleicht mal eine Idee wäre. Ich habe es jetzt, glaube ich, ich hatte gerade das Frankreich-Spiel auch nebenbei aufgemacht, habe ich gesehen, dass da zum Beispiel Karabatic dann zwischen Außenverteidiger und Halbverteidiger steht auf links. So, ist ja vielleicht auch mal eine Option, halt so einen Kreisläufer mal reinzubringen. Ne? Könnte man auch mal überlegen. Aber gut, da müsste man auf jeden Fall mal ja Mittel und Wege halt finden, dass man halt solche Leute auch mal freispielen kann. Ne? Ich habe gesagt, spielerisches Thema. Einer Brand lässt grüßen an der Stelle. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich auch echt nicht gut finde. Aber ja, auch die Quote. Wie gesagt, ich fände es echt nicht gut. Ich glaube, Goller war im letzten Spiel relativ sicher. Aber auch er hat auch sich auch dieses Jahr auch in Flensburg und auch jetzt beim Turnier auch echt einige Fahrkarten geleistet, die wir so von ihm nicht kennen. Und ich fand es auch bezeichnend, dass er nicht angefangen hat. Also ein Kapitän im so einem wichtigen Spiel zu Beginn draußen zu lassen, ist auch ja mal ein Zeichen, das man mal setzen kann. Ich glaube, da kam dann irgendwie nach 10, 15 Minuten, glaube ich, erst. Also das hat mich schon noch ein bisschen überrascht, zeigt aber auch einfach, vielleicht einfach, dass gerade ja, Gislason halt nicht so das Vertrauen halt einfach in Johannes Goller halt hat, dass er halt Defensivstabilisator ist und vorne sein Dinger rein wird.
Ja, er hat aber auch die Defensive nicht stabilisiert. Also ja. Er hat nicht den Einfluss auf die Defensive und die Offensive, wie er ihn schon mal hatte. Und wie gesagt, dann eben bei der Europameisterschaft vor genau einem Jahr im eigenen Land, aber auch bei den Olympischen Spielen, da war Julian Köster und Johannes Goller zusammen im Mittelblock in der Abwehr das Prunkstück. Damit haben wir die Spiele gewonnen. Mit einem starken Torwartduo im Rückhalt und diesem Mittelblock. Und das ist für mich einfach ein Rückschritt. Ne, das kann natürlich daran liegen, dass beide Spieler verletzt waren, in der Hinrunde auch schon, und nicht bei 100% sind. Aber dann hat man es auch nicht geschafft, sage ich mal, die vernünftigen Alternativen drumherum aufzubauen. Gut, ich will nicht, ne, der Ausfall von Sebastian Heimann wiegt schwer, weil der meiner Meinung nach gerade in Paris bei den Olympischen Spielen das echt gut gemacht hat. Dafür Entlastung zu sorgen. Aber ein Lukas Stutzke und ein Justus Fischer sind für mich nicht diejenigen, die das von annähernd ersetzen können.
Ja, definitiv. Also, ich weiß, es wird da viel gehalten, habe ich es auch wieder gesehen, jetzt auch wieder beim ARD-Kommentar hier wieder viel auf Stutzke gesetzt, aber gesagt, der ist ein guter Bundesligaspieler, ich möchte ihn auch gar nicht absprechen, aber ob es halt die Nationalmannschaft halt reicht auf Weltklasse-Niveau, das bezweifle ich doch noch sehr. Also, vielleicht kann er irgendwann mal hinkommen, aber ich habe da noch so meine argen Zweifel, dass er wirklich jemand ist, worauf du unbedingt setzen solltest in Rückraummitte oder im Innenblock. So, das ist halt. Und wie gesagt, dadurch, dass du halt auch nicht mitgenommen hattest, halt in den Lehrgängen zuvor, hat er sich nicht einspielen können. Das heißt, die anderen wissen ja nicht, wie die miteinander zusammen agieren müssen. Klar, unseren viel mit Fischer. Fischer dann im Innenblock, Uschins auf halb rechts zu agieren, aber dann hast du halt trotzdem mal noch Köster auf der halb linken Position, der halt immer noch wie ein Unbekannter ist und nicht weiß, ne, wie reagiert hier. Und das natürlich sowas schnell einzuspielen, ist natürlich dann halt entsprechend schwierig. Das müssen wir halt einfach so planen.
Ja, und wir müssen doch auch ganz ehrlich mal sein. Hannover-Burgdorf spielt eine tolle Saison in der Bundesliga. Die sind international im ERF-Cup da noch dabei. Aber das ist doch keine Weltklasse-Mannschaft. Wir können doch jetzt nicht glauben, dass wir mit dem Mittelblock von Hannover-Burgdorf irgendwie die Dänen schlagen. Also das ist dann, also nein. Hannover in allen Ehren, aber das ist eine Nummer zu hoch für die.
Ja. Und zumal sie dann auch nicht mal so spielen lässt, ne? Das kommt auch noch dazu.
Ja, absolut. Also da hoffe ich, dass dann wirklich, wenn dann gegen hochkarätige Mannschaften in K.O. spielen, es kann ja im Halbfinale wieder gegen die Dänen gehen, da muss eine andere Idee her, weil sonst läuft das Ding ja noch schlimmer. Weil im Halbfinale sind die Dänen noch motivierter.
Ja, das definitiv. Eine positive Sache möchte ich noch erwähnen, Robin. Timo Kastening, 6 von 7 vom 7-Meter-Punkt. Ja, endlich läuft ja. Es.
Und zwar geile Dinger, ja. Ne? Ja. Der Verworfene war der Einzige, den er nicht mit voller Überzeugung durchgezogen hat. Alter, der hat da teilweise fiese Handgelenke, die hat das Handgelenk spielen lassen. Geile Dreherei gezimmert mit einem Dampf, ey. Kurze Zeit dann Uwe Gensheimer zurückerinnert worden, ey. Da hat er aber mal alles aus der Trickkiste, was er kann, rausgeholt. Er hat mir gut gefallen, muss ich sagen, mit der Überzeugung, wo er rangegangen ist und dann vor allen Dingen auch nach dem ersten Verworfenen nochmal wieder einen zu werfen. Geil. Aber vorangegangen, ne? Als erfahrener, ich glaube, zweitältester Spieler nach Steinhardt, finde ich es gut, dass er es gemacht hat. Und gutes Repertoire gezeigt, gute Würfe geliefert. Da haben wir jetzt jemanden, glaube ich, der vom Strich performt.
Ja, definitiv auch ganz wichtig, auch angesichts der Probleme, die wir von da hatten, dass er da vielleicht jetzt die wichtige Rolle einnehmen kann. Ja. Das ist aber auch, wie gesagt, einer der wenigen positiven Aspekte vom heutigen Spiel. Wie gesagt, offensiv, das hat eigentlich deutlich besser ausgesehen. Da fand ich dann wieder Gislason komisch, dass er gesagt, wir haben offensiv dann zu viele Fehler gemacht. Fand ich nicht so. Aber gut, wie gesagt, da sind auch dann die entsprechenden Analysen unterschiedlich. Klar, am Ende sind es trotzdem noch 12 technische Fehler, okay. Aber wie gesagt, ich glaube, da lag das Problem definitiv nicht offensiv, sondern eher defensiv. Aber gut, das werden wir dann genau beobachten. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen natürlich zurück. Wir haben es gerade schon angesprochen, Italien als mögliches entscheidendes Spiel ums Finalticket. Natürlich darüber reden, über die Italiener, aber auch natürlich über weitere Themen. Deswegen bleibt dann nebenan noch im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Australian Open, das erste Grand Slam des Jahres. Und mit Chip and Charge seid ihr auf dem Laufenden. Jeden Morgen gibt es die Nachtwache. Einen 5-minütigen Überblick über all das, was in der Nacht passiert ist, während ihr schläft. Und so täglich wie möglich gibt es den regulären Podcast mit Philipp Joubert und mir, Andreas Thies.
Ja, wir sind zurück und wollen natürlich weiter auf die Ergebnisse draufschauen und natürlich den Blick werfen auf ja, das, was in der deutschen Hauptrundengruppe passiert ist, Hauptrundengruppe 1. Und was sollen wir sagen, Robin? Die Italiener schreiben ihre Erfolgsgeschichte weiter, gewinnen gegen Tschechien und haben damit jetzt in diesem Turnier so viele Siege in ihrer WM-Geschichte eingefahren wie bisher. Also sie haben jetzt 3-mal gewonnen und in deren vorigen WM-Teilnahme haben sie insgesamt 3 Siege eingefahren. Also für die Italiener jetzt schon alles erfolgreich und die Chance aufs Viertelfinale besteht ja theoretisch gesehen noch.
Ja, natürlich. Also ich glaube, in Italien wird schon von der goldenen Generation im Handball gesprochen. Dem Spiel gegen Deutschland voller Euphorie entgegengefiebert. Das dürfte nicht mehr und nicht weniger als das größte Spiel in der Geschichte des italienischen Handballs sein, glaube ich. Und dann auch noch gegen Deutschland, was natürlich immer irgendwie durch den Fußball allein schon bedingt ein Geschmäckle hat, glaube ich. Das wird ein heißer Tanz. Zum Glück findet das Ding in Dänemark statt und nicht irgendwie auf italienischem Boden, weil sonst würde ich sagen, wäre Italien der Favorit.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde einfach, sie spielen einfach unfassbar tollen Handball. Viele total. Pässe spielen schön hin und her, spielen sie, haben sich echt da gut auch freigespielt gegen die Tschechen. Ne? Die haben ja immer eine starke Abwehr gestellt und so, aber die Tschechen haben sich da jetzt echt das schwer getan. Klar, es sind am Ende nur 25 Gegentore, was immer noch in Ordnung ist, aber halt nicht vielleicht so auf dem Level, wie es halt vorher so gewesen ist. Und,
ja, da ist die Italiener zeigen richtig Spielfreude, ne? Ja. Sie spielen das, was Deutschland auch immer mal wieder gerne macht, was wir auch heute gegen Dänemark einmal gesehen haben. Der Kemper von halb auf halb, ne? Der Halbrechte bricht durch, beziehungsweise spielt sich rein, bindet zwei Leute und spielt dann den Kemperpass auf den Halblinken einspringend. Das habe ich bei den Italienern sogar, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen jetzt schon. Und ja, einfach Spielfreude dabei, die haben Bock, ne? Und natürlich Domenico Ebner ist so das David-Spät-Pendant, ne? Also der lebt ja auch von Emotionen, hat natürlich eine geile Quote und hat einfach Bock. Und ist ja ein geiler Typ, wie wir ja auch wissen, ne? Wir hatten ihn ja hier jetzt auch schon irgendwie ein, zwei Mal zu Gast bei uns. Und dem gönne ich das natürlich einfach von Herzen, dass der da so eine geile Weltmeisterschaft spielt und mit den Italienern einfach so eine coole Story da schreibt, die aber dann natürlich leider zu Ende sein wird gegen Deutschland.
Ja, hoffen wir doch mal. Hoffen wir doch mal. Ja,
ich muss aber sagen, also mir geht ein bisschen die Düse.
Ein bisschen schon, weil ich glaube, Domenico Ebner, ich weiß, ob das noch möglich ist, aber ich glaube, er wird noch mal mehr motiviert sein, weil er natürlich, klar, gegen viele Kollegen aus der Bundesliga spielt, Teamkollegen, ne, mit Luka Witzke beispielsweise und der vielleicht auch Franz Semper mal wieder fit wird, ist ja noch die Frage dann zu dem Spiel. Klar, der ist mega heiß, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn du dann schaust, ne, 4 Punkte, beide Teams gerade, hey, wird für die Italiener vielleicht sogar das Spiel des Turniers vielleicht sogar werden. Also die werden da richtig, richtig heiß werden und dann müssen die Deutschen echt darauf einstellen, dass das nicht ein Spiel ist, was man so einfach auf die Schulter nehmen sollte. Das wird, glaube ich, schon echt heißer Tanz, ja.
Ja, das wird ein zähes, giftiges, fieses Spiel. Also du wirst da gegen eine Truppe spielen, die eine Motivation hat, wie sie noch nie in ein Spiel gegangen ist. Ne? Die werden mit 120-130% da auflaufen und werden sich das Herz auf den Platz rausreißen. Boah, weiß ich nicht, ey. Deutschland nach der Klatsche jetzt gegen Dänemark, also da braucht es viel mentale Arbeit, glaube ich, auch, um gut vorbereitet in dieses Spiel gegen Italien zu gehen, weil das könnte natürlich auch ein Totalausfall dann werden sonst.
Ja, definitiv. Also da muss man in der Tat mal schauen, wie das gehen wird. Aber ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel werden, ne? Mit den Italienern ist ja dann am Donnerstag um 18 Uhr dann schon. Aber das wird, glaube ich, echt ein heißer Tanz werden. Und ja, so ein bisschen drauf schielen auf einen Unentschieden vielleicht ist natürlich auch so, dass die Schweizer drauf schauen werden. Ne? Die haben ja jetzt gewonnen, klar, gegen Tunesien mit 11 Toren, 3 Punkte aktuell. Also auch von daher noch nicht ganz raus aus dem Rennen. Klar, natürlich, sie müssen auch gegen Dänemark spielen, was vielleicht ein bisschen so ein Änderungsgrund ist. Aber haben auch das Italien-Spiel, also wieso nicht? Also da kann ja vielleicht schon noch was gehen für die Schweizer. Oder ist das ein bisschen zu schwierig für die Robin?
Ja, das ist schwierig für die, das ist schon sehr... Das ist schon sehr optimistisch.
Da muss Deutschland gegen Tunesien noch verlieren wahrscheinlich.
Da hast du schon den Eidgenossen, bist du da sehr wohlgesonnen scheinbar mit deiner Argumentation. Das sehe ich jetzt noch nicht so ganz. Also wie das passieren soll, dass Deutschland nicht mindestens auf 6 Punkte kommt. Allein durch das Spiel gegen Tunesien natürlich hinten raus noch. Und ich sehe auch einfach die Italiener ein bisschen stärker als die Schweizer, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dieser Euphorie im Rücken. Aber die Schweizer haben sich natürlich jetzt gegen Tunesien auch einfach mal freigeschwommen und belohnt, ne?
Ja, definitiv.
Für ihre starke Leistung, die sie auch schon gegen Deutschland gezeigt haben.
Definitiv. Also das haben sie echt da doch wirklich, wirklich gut gemacht. Ja, Robin, lass uns Blick werfen auf die zweite Hauptrundengruppe, die heute auch angefangen hat. Frankreich, Niederlande, Ungarn, Österreich, Nordmazedonien und Katar. Und das war echt heiße Tänze. 2 Spiele, Österreich, Nordmazedonien 29-29, die Ausgleichstreffer fiel quasi mit der Schlusssirene und die Niederländer gewinnen mit 38-37, auch mit der Schlusssirene das letzte Tor gefallen. Also das war hochdramatisch, vielleicht ein bisschen dramatischer als erwartet, weil ich gerade die Niederländer deutlich besser erwartet hätte gegen Katar.
Ja, also ich muss sagen, also ich habe nicht die Niederländer deutlich besser erwartet, sondern das, was ich von den Kataris bisher an Ergebnissen gesehen habe und auch spielerisch gesehen habe, war unterirdisch, ne? Also das war nichts mehr vergleichbar eigentlich mit dieser eingekauften Truppe, diesen zwei Weltmeisterschaften, nee, dieser einen Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen, ne, wo Deutschland sich ja leider auch noch sehr gut mit den Kataris auskennt. Da war nichts mehr von zu sehen. Und dass sie dann jetzt die Niederländer vor so große Probleme stellen, das hätte ich nicht gedacht. Krasses Highscoring-Game, ne? Ich glaube 38, 37 am Ende. Und mit der Schlusssirene nagelt Nils Verstijnen, der Lemgoer, den Ball links, rechts unten rein über einen Freiwurf, ne? Ja. Und sichert den Niederländern so die zwei Punkte. Und die zwei Punkte sind krass, ne? Wenn du jetzt siehst, dass Ungarn verloren hat, sich die Österreicher und die Nordmazedonier die Punkte geteilt haben, ist die Niederlande halt gerade Zweiter, ne? Und hat jetzt wiederum alle Trümpfe in der Hand.
Ja, ganz wichtig, vor allem.
Super wichtiges Ding. Und Österreich, Nordmazedonien haben sich keinen Gefallen getan mit ihrem Unentschieden.
Nee, definitiv nicht. Auch das war, also ich finde, die Nordmazedonier, die haben echt teilweise so gute Ansätze, aber auch teilweise so Momente, wo du denkst, so, oh, echt schwer. Also das ist, heute wieder haben wir mal so die bessere Seite von ihnen gesehen, sage ich es jetzt mal so. Also da haben die wirklich da echt gut gegengehalten gegen die Österreicher, vor allem halt auch, weil dann Marco Kisikic dann halt echt gut gehalten hat, ne, Quote 38%, 6 Paraden bei 16 Würfen, also da hat er noch einen ganz wichtigen Faktor hinten raus gewesen, dass es da echt spannend geworden ist.
Ey, bei den Nordmazedoniern, finde ich, sieht man einfach krass diese Handschrift von Kirill Lazarov. Das ist ein richtiges Team, ne, da sticht ja jetzt niemand so richtig heraus, aber die spielen halt einfach so einen unangenehmen Handball, also nicht wirklich unangenehm, würde ich sagen, sondern das ist einfach echt ein Team, da funktioniert es, die Abläufe passen etc., also boah, ich weiß nicht, ey, irgendwann könnte ich mir vorstellen, wenn die so weiter so da durchkommen und vielleicht mal nochmal wieder einen so einen richtig geilen Steineschmeißer bekommen, ne,
ja.
Wie Lazarov, dann kann das nochmal richtig was werden für die auch, so muss ich sagen.
Ja. Definitiv. Also Kuzmanowski hat ja schon so ein bisschen so leichte Tendenzen dazu, auch wenn er vielleicht nicht immer auf diesem ganz, ganz super hohen Level performt, aber ja, das ist schon, ist auf jeden Fall interessant zu beobachten. Und was mich dann halt eigentlich am meisten überrascht, einfach, dass halt Ungarn halt gar nicht gegen Frankreich mithalten konnte. Ich habe das Spiel ja gesehen. Echt, die haben mir ja teilweise, wir haben die mit 10 Toren geführt. Ey, die Ungarn waren sowas von schlecht. Boah, das hat mich echt überrascht.
Ja, aber ich fand die Ungarn auch generell jetzt in der Vorrunde nicht so überzeugend. Ich finde die Ungarn.
Das ist immer so eine Wurschteltruppe, finde ich irgendwie. Weißt du, die kommt irgendwie immer so durch und sind so, da und dann doch nicht.
Es ist so behäbiger Handball. Das Tempo wird verschleppt und es ist einfach manchmal mit zwei Kreisläufern und Mate Lekai mit Benze Baini zusammen. Dieses Spiel immer noch hier ein Pass, da eine Täuschung, da noch eine Wurftäuschung. Oh, es ist so ätzend. Altherrenhandball.
Ja, das wird jetzt wahrscheinlich viele Einschriften geben von den älteren Leuten, die sagen, hey, das ist toller Handball wahrscheinlich. Aber ja, und was ich halt dann so krass halt finde, weißt du, wenn ich die Ungarn halt an Ungarn denke im Handball, dann ist es, weißt du, eine harte Abwehr, über die vor allen Dingen halt im Innenblock, so mit so einem Skipost, mit so einem Baidi, die da richtig hart zupacken. Dann schaue ich mir das Spiel an und denke mir so, wie viel Platz wollte eigentlich den Kreiser von der Franzosen noch lassen? Ja. Ich hab mir so gedacht, so, Tournard durfte machen, was er wollte. Sie haben irgendwie immer wieder einen freien Mann gefunden. Also, es war echt, echt abenteuerlich, was sie dann abwägen gestellt haben. Und dann sind halt die 27 Tore halt die Konsequenz. Und ja, die Franzosen auch wieder ein klarer Sieg für sie. Ein gutes Spiel gehabt. Also, ja, die sind bisher noch nicht so richtig getestet worden.
Ja, absolut, ey. Ich glaube, die Franzosen werden mich oder uns Lügen strafen, ne? Also, so langsam mausern sie sich meiner Meinung nach mit ihrer Leistung schon auch irgendwie zu einem Kandidaten, der definitiv für Höheres berufen ist. Ob sie die Dänen wirklich herausfordern können, das glaube ich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie bis ins Finale vorstoßen, ne? Weil wenn ich mir jetzt die anderen Teams angucke, dann sehe ich maximal nur noch die Spanier und die Schweden, die da vielleicht was gegenhalten können, und davon denen sehe ich dann doch die Franzosen am stärksten.
Ja, das stimmt, ja. Ja, es ist bisher noch, also so hinter Dänemark hat sich jetzt noch nicht so ein richtig zweiter kleinerer Favorit fürs Finale so ein bisschen hervorgetan, finde ich.
Ja, doch, wie gesagt, also ich finde die Franzosen, die melden da schon definitiv Ansprüche an, weißt du, weil vor allen Dingen auch, wer richtig ins Rollen kommt jetzt endlich mal bei den Franzosen, wo immer schon die Hoffnungen, die letzten Turniere immer drin lagen, aber wer immer so ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurückblickt, ist Hugo Briez.
Ja, das stimmt. Der hat echt
Der
gut gespielt.
spielt eine richtig gute Weltmeisterschaft bisher.
Der hat echt gut gespielt, das stimmt. Ja, muss ich sagen. Also er hat echt tolle Würfe auch da gehabt, tolle Tore. Also da scheint da wieder jemand nachzukommen, sag ich es mal.
Ja, und wir sagen immer, nee, die schaffen das nicht, weil die haben keinen Torhüter und trotzdem schaffen sie es irgendwie, auch wenn sie keine Torhüter
Ja.
haben.
Wobei der Sponier echt gut war. Also in der ersten Halbzeit, glaube ich, Quote von 30%, glaube ich, gehabt ungefähr.
Ja, Desponey ist aber auch immer mal wieder richtig
Ja,
schlecht.
genau, ich wollte es gerade sagen. Er hat erstmal einen guten Tag gehabt, aber das heißt ja nicht, dass er das auch im nächsten Spiel wieder haben
Aber
wird.
damit bleibt er auch in der Tradition, in der klassischen Tradition französischer Torhüter.
Ja, zumindest seit Thierry Omeyer, das muss man schon noch so festhalten. Seitdem.
Ja, Thierry Omeyer war alles überstrahlend. Der hatte keine schlechten Tage.
Nee, ist nicht, ist so. Also, den schlechten Tag war irgendwie 30%.
Ja,
Ein schlechter Tag.
genau.
Ja. Ja, aber ich bin mal gespannt. Also, es werden mit Sicherheit jetzt dann auch, wenn wir es mit dann auf die zweite Hauptrunde, also den zweiten Hauptrundentag, der ja dann morgen stattfindet, oder beziehungsweise wo ihr den Podcast hört, dann ja schon an dem heutigen Tage, ja, wird das schon noch mit Sicherheit spannend zu beobachten sein, wie es da richtig abgehen wird.
Ja, da
Belgien
ist
mit dabei.
natürlich auch noch eine richtig krasse Gruppe, ne? Also die Hauptrundengruppe, die mit den Spaniern, den
Boah,
Schweden,
das
den
ist doch krass.
Portugiesen, wer ist da noch mit drin? Die Brasilianer,
Norwegen.
Norwegen, Alter, was ist das denn für eine heftige Hauptrundengruppe, bitte?
Also ich finde es aber ziemlich geil, dass dabei Chile mit dabei ist.
Ja, Mann.
Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich mega für Chile gefreut, als sie Japan gewonnen haben. Was
Ja,
natürlich
und
echt.
Kap Verde.
Ja, Kap Verde auch.
In der anderen Gruppe noch.
Ja. Also das ist echt schon für diese kleine Nation ist das echt cool. Das wird mit Sicherheit echt für Chile mit Sicherheit auch nochmal sicher sehr lehrreich werden, aber sind wir ganz ehrlich, gegen die fünf oder gegen die drei anderen Teams wird da nicht viel gehen. Da sind wir uns
Ja,
jetzt schon
total,
einig.
total.
Aber das wäre
Und
echt spannend, wer da rausgeht aus der Gruppe 3.
ja, und die Norweger stehen natürlich auch krass mit dem
Ja.
Rücken zur Wand,
Ja,
ne? Also
das ist.
Pistole auf der Brust, schlimmer geht ja gar nicht irgendwie.
Das ist wirklich so. Da müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht und was da am Ende mal rumkommt. Aber das kann für Norwegen schon, also wenn die da wirklich rausfliegen, und irgendwie dann Vierter oder Fünfter werden, dann kann das schon auch für die handelnde Person auch schon echt eng werden, weil das war mit Sicherheit nicht der Plan für das Heimturnier.
Ah,
Definitiv
es
nicht.
bleibt spannend auf jeden Fall.
Genau. Deswegen solltet ihr uns auch auf jeden Fall weiterhin folgen, denn wir werden natürlich weiterhin die aktuellsten Geschehnisse genauestens beobachten, wie es dort weitergehen wird. Wir werden natürlich nach dem Deutschlandspiel dann wieder entsprechend aufnehmen. Also von daher unbedingt den Podcast abonnieren, damit ihr natürlich auch immer die neuesten Folgen bei euch im Podcatcher findet. Gerne uns auch Rezensionen schreiben bei iTunes und Spotify, die Möglichkeit, uns ja, Feedback zu geben, woran können wir arbeiten, woran können wir besser werden. Ihr dürft uns auch gerne natürlich schreiben bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. Ich meine, Anno findet ihr uns dort jeweils. Auch gerne Vorschläge, Feedback geben. Sind wir sehr, sehr offen. Und dann, Robin, schauen wir mal, was dann in dem Klassiker Deutschland-Italien im Handball dann noch bei rumkommt. Ich bin mal sehr
Ja,
gespannt.
definitiv.
Das wird mit Sicherheit ein heißer Tanz. Und dann hören wir uns dann, ja, Donnerstagabend, Freitag früh dann wieder hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.